Let's talk about tax. Die Steuernews presented by FIDAS.
Heute geht es um Erläuterungen, wie man die verdeckte Gewinnausschüttung bei Verrechnungskonten von Gesellschaftern vermeidet und andere ähnliche Beispiele.
Herzlich willkommen zum FIDAS-Podcast. Heute setzen wir die Folge 65 fort. Es geht wieder um die verdeckte Gewinnausschüttung und Kapitalertragsteuer. Heute mit der Erläuterung, wie vermeidet man eine verdeckte Gewinnausschüttung bei Verrechnungskonten von Gesellschaftern und andere Beispiele. Dazu begrüße ich herzlich wieder Dr. Franz Barlik von der FIDAS Steuerberatung. Hallo Franz.
Vorweg danke für die Einladung.
Ja, ich starte gleich mal mit der ersten Frage. Welche verdeckte Gewinnausschüttungssachverhalte entwickeln in der Praxis denn besondere Herausforderungen?
Ja, ich darf Sie ebenfalls zu diesem Podcast begrüßen und wünsche, dass Ihnen nützliche Informationen nunmehr übermittelt werden können. Im Podcast 65 haben wir uns mit den Grundsätzen dieser verdeckten Gewinnausschüttung und diesbezüglichen steuerlichen Auswirkungen im Rahmen Körperschaftssteuer, Kapitalertragssteuer und Umsatzsteuer beschäftigt. Heute wollen wir dies anhand konkreter Sachverhalte, welche in der Praxis oft teilweise, wie bereits teilweise erwähnt, sogar massive Bedeutung entwickeln können, entsprechend beschäftigen. Wie zum Beispiel eine GmbH gewährt ihrem geschäftsführenden Gesellschafter ein Darlehen. Das heißt, vereinfacht ausgedrückt, der Geschäftsführer als Vertreter der GmbH gewährt an sich selbst als natürliche Person ein Darlehen. Oder Geschäftsführer einer GmbH, welcher gleichzeitig auch Gesellschafter ist, tätigt laufend Entnahmen aus der GmbH. Ganz einfach, er hat die Bankomatkarte der GmbH ein und wenn er in den Rewe-Konzern oder irgendeinen anderen Lebensmittelorganisationen einkaufen geht, gibt er die Bankomatkarte der GmbH her, entspricht einer Abhebung eben vom Bankkonto der GmbH für seine privaten Zwecke, welches dann anschließend als Verrechnungskontenforderung der GmbH gegenüber seinem Gesellschafter in Folge erfasst werden muss. Oder auch eine GmbH vermietet eine Liegenschaft oder Wohnung an ihren geschäftsführenden Gesellschafter. Auch da haben wir wieder den Sachverhalt, Geschäftsführer einer GmbH vermietet die der GmbH gehörenden Liegenschaft oder Wohnung oder Haus de facto an sich selber, privat an sich selber zu seinen Wohnzwecken. Oder Sie haben eine Steuerprüfung, die gegenständliche Abgabenbehörde schätzt im Rahmen der GmbH-Außenprüfung Einnahmen dazu. Es wird diesbezüglich unterstellt, dass die GmbH nicht sämtliche Einnahmen hier entsprechend versteuert hat.
Ah, sehr anschaulich. Und dann die Frage dazu, wie vermeidet man denn eine verdeckte Gewinnausschüttung bei Verrechnungskonten von Gesellschaftern beziehungsweise bei Darlehen an Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft?
Jawohl. Die schlichten Verrechnungskonten von Gesellschaften einer Kapitalgesellschaft, wie bereits dargestellt, eben diese laufenden Entnahmen der Gesellschafter, sie werden auf dem Forderungskonto, Verrechnungskonto verbucht, als auch Darlehen an Gesellschaft einer Kapitalgesellschafter entwickeln insbesondere folgende zentrale Fragestellungen. Wie vermeidet man die verdeckte Gewinnausschüttung des gesamten überlassenen Darlehens? Betrages oder Verrechnungskontos, welche schriftlichen Vereinbarungen sollten vorliegen und wie vermeidet man eine verdeckte Gewinnausschüttung wegen nicht fremdüblicher Verzinsung? Nun zum ersten Sachverhalt, wie vermeidet man eben eine verdeckte Gewinnausschüttung bezüglich des gesamten überlassenen Geldbetrages? Führt also diese Kapitalgesellschaft, unsere GmbH für Gesellschafter Verrechnungskonten, auf welchen in dieser laufenden Entnahmen der Gesellschafter bis auf Weiteres verbucht werden oder gewährt eben die GmbH dem geschäftsführenden Gesellschafter ein Darlehen, dann liegt nach neuerer Judikatur des VWGH nur dann eine verdeckte Ausschüttung des gesamten Darlehensvertrages oder des gesamten Forderungsverrechnungskontos vor, nur dann eben diese verdeckte gesamte Ausschüttung vor, wenn, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, bei der Gesellschaft keine durchsetzbare Forderung, das heißt kein werthaltiger Aktivtausch stattfindet. Das ist dann der Fall, wenn eine Rückzahlung zum Beispiel, und das ist jetzt ein entscheidender Punkt, wegen absehbarer Uneinbringlichkeit von vornherein nicht zu erwarten war. Die Uneinbringlichkeit war absehbar, wenn der Gesellschafter zum Zeitpunkt dieser Geldmittelüberlassung, dieser Darlehensgewährung über keine ausreichende Bonität verfügte, den überlassenen Geldbetrag zurückzuzahlen, beziehungsweise wenn der Gesellschafter, auch wenn er ausreichende Bonität hat, keine ausreichenden Sicherheiten zur Vermeidung eines dennoch bestehenden Ausfallsrisikos, wie zum Beispiel eine Bank, das eben verlangt, eingeräumt wurden. Und bei der Beurteilung der Bonität des Gesellschafters, und zwar zum Zeitpunkt der Geldmittelüberlassungen, sind insbesondere folgende Kriterien zu berücksichtigen. Das aktuelle und derzeit ableitbaren zukünftigen Einkommen des Gesellschafters, wobei auch hier zukünftige Gewinnausschüttungen seiner GmbH in diese Bonitätsprüfung einbezogen werden können, allerdings nur dann, wenn diese betreffende Gesellschaft eine langjährige stabile Ertragslage oder entsprechend hohe Gewinnvorträge aufweist und der Gesellschafter zugleich über ausreichende Stimmrechte verfügt, um Gewinnausschüttungen auch tatsächlich umsetzen zu können. Was auch ein wesentlicher Punkt ist, das beim Gesellschaft vorhandener Vermögen. Dem muss ich aber gegenüberstellen vorhandene Schulden und Verpflichtungen. Also das muss man schon sagen, es geht also hier in die Richtung Vermögensstatus und der vereinbarte Rückzahlungszeitraum. Der Geldkredit, wie schon gesagt, sollte besichert sein, um eben der Gesellschaft ein allfälliges Ausfallsrisiko aus dieser Geldmittelüberlassung abzusichern. Welche schriftlichen Vereinbarungen sollten nun hier vorliegen? Entscheidend ist im Rahmen dieser schriftlichen fremdüblichen Vereinbarungen, dass, wenn keine fremdübliche Vereinbarung in schriftlicher Form vorliegt, das nicht unbedingt zur verdeckten Gewinnausschüttung führen muss. Das ist nicht jetzt hier das entscheidende Kriterium. Schriftliche und fremdliche Vereinbarungen sind natürlich dringend, um etwaige spätere Missverständnisse zu vermeiden, dringend zu erfüllen. Aber entscheidend ist hier die Bonität, die Rückzahlungsfähigkeit des Darlehensnehmers, des geschäftsführenden Gesellschafter oder nur des Gesellschafters. Das ist eben, und die Besicherung dieses Darlehens oder des Verrechnungskontos, das entwickelt also hier den entscheidenden im Endeffekt Sachverhalt. Wie vermeidet man, wenn eine verdeckte Gewinnausschüttung über eine nicht fremdlich übliche Verzinsung entwickelt? Dann ist der Sachverhalt der, dass hier diese Darlehensüberlassung an sich grundsätzlich anzuerkennen ist und der verdeckten Gewinnausschüttung dann nur mehr das Ausmaß der Differenz zwischen der tatsächlich erfolgten Verzinsung und fremdüblichen Verzinsung. Dieser Differenz-Sachverhalt dann der VGA unterzogen wird. Aber ich merke jetzt schon an der Fragestellung, deren Blick, ihr redet schon sehr lange. Man könnte über dieses Detailthema noch lange, lange reden, aber ich hoffe, dass es trotzdem gelungen ist, die wesentlichen Assets hier übermitteln zu können, beziehungsweise übermittelt habe. Bitteschön.
Danke. Das war schon mal eine sehr interessante Ausführung. Daran schließt sich für mich die Frage, wie vermeidet man denn eine verdeckte Gewinnausschüttung bei der Vermietung von Immobilien einer Kapitalgesellschaft an ihre Gesellschafter?
Ja, das ist auch etwas kompliziert, muss man klar sagen. Und ich merke dann bald am Blick, wenn ich schon wieder überzogen habe, ja, weil es eben ein bisschen komplex ist. Grundsätzlich geht es hier darum, dass wenn eine GmbH eine Liegenschaft kauft, dann zum Bauen beginnt, dass man sich eben hier die Umsatzsteuer, Vorsteuern sich vom Finanzamt aus dem Gesichtspunkt der GmbH zurückholt und dann also die Betriebsausgaben und so weiter geltend macht. Und das möchte man dann eher sehr kostengünstig für den geschäftsführenden Gesellschafter vermieten. Ja, und das schmeckt der Finanz relativ wenig, muss man klar sagen, sodass im Rahmen des Ertragssteuerrechts im Endeffekt zwei Fallkonstellationen zu unterscheiden sind. Ist die Immobilie, die sich in der GmbH befindet, als außerbetriebliches Vermögen der Kapitalgesellschaft zu qualifizieren oder zählt diese Immobilie zum Betriebsvermögen dieser Kapitalgesellschaft? Gehen wir mal zu dem Sachverhalt außerbetriebliches Vermögen. Wann muss eine Immobilie einer Kapitalgesellschaft zum außerbetrieblichen Vermögen im Rahmen der GmbH gezählt werden? Es handelt sich bei dieser Immobilie nicht um zu jeder Zeit betrieblich einsetzbares Objekt. Ja, also es ist eigentlich nicht für den Betriebszweck hier konzipiert, sondern es stellt zum Beispiel besonders repräsentatives oder besonders auf die Vorlieben des Gesellschafts zugeschnittenes Projekt, Objekt dar. Und es wird keine fremdübliche Miete bezahlt. Diese Begriffe besonders repräsentativ oder besonders auf die Vorlieben des Gesellschafters zugeschnittene Objekte sind natürlich jetzt noch nicht im Detail ausjudiziert. Daher gibt es natürlich zwischen Finanzverwalter und Steuerpflichtigen oft hier Meinungsdifferenzen, wobei man schon sagen muss, dass die Rechtsprechung eher abgabenfreundlich einstufbar ist. Eindeutig geklärt ist aber schon, was man unter einer fremdüblichen Miete für solche Objekte versteht. Unter einer fremdüblichen Miete für ein besonders repräsentatives oder besonders auf die Vorlieben des Gesellschafters günstiges Objekt liegt dann vor, wenn dies der sogenannten Rendite-Miete entspricht für das gesamte Objekt. Und von einer Rendite-Miete ist eine Rendite zu verstehen, die ein fremdüblich agierender Immobilieninvestor aus der Vermietung von gut rentierlichen Immobilien üblicherweise erzielt und das liegt in der Bandbreite von plus 3-5% für das Gesamtobjekt. Und ist eine Immobilie eben außerbetrieblich hier zu qualifizieren, führt das zu den ertragssteuerlichen Konsequenzen, dass sämtliche Aufwendungen bei der Kapitalgesellschaft nicht als Betriebsausgabe angezogen werden können. Man verliert natürlich auch die Vorsteuer, seinerzeit die Vorsteuerabzugsberechtigung. Damit ist das Ganze weg und muss das wieder alles zurückzahlen. Und gleichzeitig ist die vom Gesellschaft allerdings tatsächlich bezahlte Miete keine Betriebseinnahme. Aber ich habe trotzdem eine verdeckte Gewinnausschüttung. Und zwar in dem Sinn, die Differenz zwischen der tatsächlich bezahlten Miete durch den Gesellschafter und der errechneten Rendite-Miete. Die Differenz für jedes Monat unterliegt hier jetzt einer Kästpflicht bis zur Wurzel zurückreichend. Allerdings Vorteil, die gesamten seinerzeitigen Anschaffungs- und Herstellungsobjekte im Rahmen der GmbH unterliegen nicht der VGA. Also nicht der verdeckten Erschüttung. Das wäre also hier der Vorteil. Ist die Immobilie im Betriebsvermögen, dann wird es noch komplizierter. Dann wird es noch komplizierter natürlich. Okay. Hier haben wir den Sachverhalt, dass hier, wenn keine fremdübliche Miete bezahlt wird, dies zu folgenden ertragssteuerlichen Konsequenzen führt. Auf der Ebene der Gesellschaft kommt es zu einer laufenden VGA in Höhe der Differenz zwischen der tatsächlich bezahlten Miete und der fremdüblichen Miete. Das heißt, dass diese Mietdifferenz ist als zusätzliche Betriebseinnahme zu versteuern. Und auf der Ebene des Gesellschafters kommt es ebenfalls zu einer laufenden VGA, verdeckten Gewinnerschüttung, in Höhe der Differenz zwischen der tatsächlichen Miete und der fremdüblichen Miete, Kästpflicht, Umsatzsteuer. Die umsatzsteuerlichen Konsequenzen stellen sich wie folgt dar. Gehört die Immobilie zum außerbetrieblichen Bereich, wie schon gesagt, Vorsteuerabzug futsch. Allerdings die tatsächlich gezahlte Miete unterliegt dann nicht Umsatzsteuer. Gehört die Immobilie zum Betriebsvermögen, wir sind schon kompliziert unterwegs, also bleiben wir kompliziert, beträgt die tatsächliche Miete weniger als 50% der fremdüblichen Miete, dann ist der gesamte Vorsteuerabzug weg. Die tatsächliche gezahlte Miete unterliegt allerdings dann nicht der Umsatzsteuer. Beträgt die tatsächliche Miete zumindest 50% der fremdüblichen Miete, dann ist der Vorsteuerabzug zur Gänze zulässig. Man braucht hier nichts zurückzahlen. Allerdings die tatsächlich gezahlte Miete unterliegt dann der Umsatzsteuer. Ich hoffe, es war schwierig genug. Ich glaube, den Podcast muss man sich mehrfach dann anhören, bevor man den gesamten Inhalt dann da sozusagen, aber dann merkt man es wirklich, glaube ich.
Ja, oder in dem Fall dich fragen, wenn man noch irgendwie wissen will, wie man vorgeht. Das ist am besten. Super, danke erstmal. Dann habe ich noch eine abschließende Frage, nämlich wie schaut's hier aus bei einer Finanzamt-Außenprüfung bei der Schätzung?
Haben wir schon ein bisschen beim Podcast 65 angerissen. Ich darf es nochmal sagen, weil es wirklich immer aktueller wird. Hier geht es sehr offen um den Sachverhalt der Erlösverkürzung. Das heißt, Finanzamtsprüfung kommt hier zu der Auffassung, dass nicht sämtliche Einnahmen hier erfasst worden sind. Und wenn hier der Sachverhalt vorliegt, muss man davon ausgehen, dass diese aus dem Gesichtspunkt der Finanzbehörden fehlenden Zahlungseingänge auf dann sozusagen den geschäftsführenden Gesellschafter zugerechnet werden. Und das hat dann folgende fürchterliche Konsequenzen. Ich nehme da ein Taxiunternehmen zum Beispiel her. Der Vorwurf der Finanzbehörden, die dann viele Berechnungsmethoden hier dargestellt haben, Taxiunternehmen hat Einnahmen in Höhe von 50.000 Euro nicht erfasst. Die Konsequenz daraus sind dann schreckliche. Wir haben einmal Körperschaftssteuer zu zahlen von den 50.000, derzeit 23% Köstsatz, sprich 11.500 Euro. Umsatzsteuer sind Taxifahrten ein bisschen begünstigt. Statt 20% Ust haben wir hier nur 10% Ust, unter Anführungszeichen nur, sprich 50.000 mal 10% Ust heißt Umsatzsteuer 5.000. Und dann kommt es zur verdeckten Gewinnausschüttung. Hier ist die Basis der Nettobetrag plus Ust, sprich 50.000 und die Ust 5.000 sind 55.000. Und hiervon beträgt dann die Käst 20.862,07. Das habe ich mal aufgeschrieben gehabt. Habe ich jetzt nicht in den Kopf gerechnet, bitte. Ja, das heißt, der Gesamtbetrag, was aus diesem Sachverhalt, was 50.000 Euro hinzugerechnet worden sind, als fehlende Einnahmen, ist dann an die Finanz nachzuzahlen 37.032,07 Euro. Das heißt, rund 75% von den dazu geschätzten Einnahmen. Kurz Resümee. Bitte wirklich darauf achten, ordentliche Buchführung, konsequente Einhaltung der Registrierkassapflichten und sonstigen Aufzeichnungspflichten, damit zum Zeitpunkt der Finanzamt-Außenprüfung diesbezügliche Finanzamt-Bedrohungspotenziale vermieden werden können. Ich glaube, jetzt habe ich schon lang genug gesprochen. Ja, das war's. Vielen Dank und ich darf mich hier dann diesbezüglich wieder verabschieden.
Ja. Danke, Franz. Das Thema hat es wirklich in sich und da braucht es Experten wie dich, wenn es dann zu konkreten Fragestellungen kommt. Auf alle Fälle gut nochmal dargestellt. Vielen Dank und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.
Wer jetzt noch Fragen hat zu diesem Thema, der kann sich einfach an die FIDAS Steuerberater Österreich wenden unter www.fidas.at.
Let's talk about tax. Die Steuernews presented by FIDAS.